Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year!
Von New York bis Neuseeland haben inzwischen alle das neue Jahr begrüßt. Wobei alle? Nein, 1,4 Milliarden Chinesen wollen sich dem gregorianischen Kalender nicht beugen und vertrauen natürlich auf ihre Tierkreiszeichen. Mehr über das chinesische Neujahrsfest und das Projekt Weltmacht der Kommunistischen Partei Chinas heute hier in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie dabei sind. Und in Peking sitzt für uns Axel Dorloff quasi noch im alten Jahr. Hallo.
Ja, hallo.
Wie lange dauert es dann noch in China?
Ja, in China ist erst am 16. Februar Neujahrstag. Das chinesische Neujahrsfest fällt immer auf den ersten Tag des ersten Monats im chinesischen Kalender. Und nach diesem traditionellen Mondkalender beginnt am 16. Februar das Mondjahr des Hundes. Das ist in jedem Jahr ein bisschen anders, aber dieses Jahr ist es der 16. Februar. Im Moment sind wir noch im Jahr des Hahnes. Und dieser traditionelle chinesische Kalender hat 12 Tierkreiszeichen. Die haben in China eine riesige Bedeutung. Man sagt hier auch, manchen Chinesen fällt nicht immer sofort ihr Alter ein, aber immer ihr Tierkreiszeichen.
Ah. Und was heißt denn das Neujahrsfest dann am 16. Februar? Was wird da dann gemacht? Ist es ähnlich wie bei uns? Also man knallt am Abend ein bisschen und am nächsten Tag hat man den Kater?
Ja, erst einmal muss man sagen, es ist das wichtigste traditionelle Fest und der höchste Feiertag in China und es findet eine riesige Völkerwanderung statt. Fast alle Chinesen haben 7 Tage am Stück frei und weil es mit Abstand das wichtigste Familienfest ist, fahren viele nach Hause zu ihren Familien oder sie reisen mit ihren Familien in der Gegend herum. Allein in Peking schätzt man, dass 5 bis 7 Millionen Menschen Mitte Februar wieder die Stadt verlassen, um dann mit ihren Familien irgendwo in der chinesischen Provinz zu feiern. Essen spielt eine riesengroße Rolle. Man isst sehr viel am Neujahrsabend und auch sehr, sehr lange. Es gibt spezielle Gerichte wie Jiaozi, chinesische Teigtaschen, die in vielen Familien traditionell zum Neujahrsfest zubereitet werden. Und es wurde eigentlich immer sehr viel geböllert bisher. Das wird gerade in den Großstädten immer mehr verboten. China gilt ja eigentlich als Land des Feuerwerks. Die Böllerei dauert auch heute ländlichen Gegenden noch tagelang. Aber nochmal, das Wichtigste zum chinesischen Neujahrsfest ist die Familienzusammenkunft, das Essen und das Reisen.
Man reist also innerhalb Chinas, aber viele reisen ja auch, wenn sie eine Woche frei haben, dann eben außerhalb von China. Was sind denn da die beliebtesten Reiseziele?
Ja, also erstmal im Land, da gehören die großen Städte an der Ostküste wie Peking oder Shanghai zu den beliebtesten Reisezielen. Also die große Mauer in den Bergen vor Peking, die verbotene Stadt, die Skyline von Shanghai, das wollen fast alle Chinesen mal gesehen haben. Auch die imposanten Naturlandschaften, zum Beispiel in der südwestchinesischen Provinz Yunnan oder die gelben Berge in der Provinz Anhui, sind sehr beliebte Reiseziele. Die Insel Hainan im südchinesischen Meer, diese Insel wird auch das Hawaii von China genannt. Und daneben, da haben Sie recht, wird das Ausland als Reiseziel für chinesische Touristen immer wichtiger. Asiatische Länder wie Vietnam, Thailand und Malaysia liegen da in der Gunst immer noch ganz vorne. Aber es kommen noch immer mehr Ziele in Europa und in Nordamerika dazu. Und in Europa sind es vor allem die Länder Spanien, Griechenland und Deutschland, die unter Chinesen besonders beliebt sind.
Das kann man ja teilweise auch hier beobachten, wenn man dann eben im Februar mal in die großen Kaufhäuser geht. In Deutschland zum Beispiel in das KDW in Berlin, da sieht man dann auch immer mehr Chinesen. Was ist das für eine Entwicklung, die Sie da beobachten? Es gibt ja auch immer mehr Millionäre in China, die sich das eben leisten können. Wie entwickelt sich das?
Ja, erstmal ist das ganz richtig. Also China hat mittlerweile die meisten Millionäre und auch die meisten Milliardäre der Welt. Die Chinesen sind bereits für einen beträchtlichen Anteil des globalen Umsatzes von Luxusgütern verantwortlich und das steigt weiter jedes Jahr. Es gibt ganze Reiseagenturen hier in China, die sich darauf spezialisiert haben, die also Luxus-Shopping-Touren nach Europa verkaufen. Da geht es dann nach Paris zum Einkaufen oder in Deutschland gerne nach München oder nach Berlin. Die Leute steigen in 5-Sterne-Hotels ab, die bekommen dann auch wirklich die tollen Läden gezeigt, sind auch nur zum Shoppen da. Auch übrigens, weil Luxusgüter in Europa deutlich günstiger sind als in China. Also wer als Chinese viele Luxushandtaschen oder teure Mäntel in zum Beispiel Berlin einkauft, der hat schnell die Kosten für den Flug wieder drin, wenn er das mit den Preisen in China vergleicht. Obwohl es ja eigentlich Leute sind, die auf Geld gar nicht wirklich achten müssen, trägt das natürlich trotzdem zur Beliebtheit dieser Shoppingreisen bei.
Noch haben allerdings wenige Chinesen prozentual gesehen überhaupt einen Reisepass. Was wartet dann noch auf die Welt, wenn jetzt schon die meisten Millionäre und Milliardäre aus China kommen, aber ganz wenige bisher erst einen Reisepass haben?
Ja, dieser Anteil der Chinesen, die einen Reisepass haben, der steigt auch jedes Jahr stetig und auch sehr schnell. Und ob Ausland oder Inland, die Reiselust der Chinesen steigt vor allen Dingen. Es gibt jährliche Zuwachsraten von über 20% bei Reisen, sowohl innerhalb Chinas als auch in andere Länder. Und das ist auch keine Sache mehr nur für wohlhabende Menschen. Besonders die wachsende Mittelschicht hier in China, die zieht es ab in den Urlaub. Und der Trend geht dabei auch weg von diesen Gruppenreisen, die wir ja von den Chinesen kennen, hin zu maßgeschneiderten Individualreisen. Das heißt, auch Deutschland kann sich in den kommenden Jahren auf noch deutlich mehr Touristen aus China einstellen. Und das auch und besonders zum chinesischen Neujahrsfest.
Und das beginnt, haben Sie gesagt, in diesem Jahr am 16. Februar, das Jahr des Hundes. Vielen Dank, Axel Dorloff in Peking.
Sehr gerne.
Wir hören Axel Dorloff gleich wieder, wollen aber erstmal eine Frage stellen, die in diesem Jahr wohl vermehrt aufkommen wird. Und zwar, ist China jetzt eine Weltmacht oder vielleicht künftig sogar die wichtigste Weltmacht? Eine Frage, die auch schon mit Skepsis Helmut Schmidt gestellt wurde, bei seinem ersten Besuch als Bundeskanzler in China 1975.
Ist das nicht einfach eine Zukunftsperspektive, die wirkliche Weltmacht China?
Ich glaube, Sie haben darin recht, aber viele Menschen werden diese zukünftige Weltmacht China eben schon vorwegnehmen. Und China selber versucht ja auch, diese zukünftige Rolle vorwegzunehmen. 800 Millionen Menschen, ein Entwicklungsland, das viele derjenigen Probleme am eigenen Leibe zu ertragen hat und mit ihnen fertig werden muss, die 70, 80 andere Entwicklungsländer auch zu lösen haben, das sich infolgedessen bisher jedenfalls mit einigem Erfolg zum weltweiten Fürsprecher dieser Entwicklungsländer macht und insoweit in eine gewisse geistige oder politische Führungsrolle sich bemüht zu kommen, auch in den Vereinten Nationen. Ein solches Land hat eben, auch wenn es militärisch oder industriell noch nicht so viel Gewicht auf die Waagschale bringt wie die Vereinigten Staaten oder wie die Sowjetunion, gleichwohl ein ungeheures Gewicht auf diesem Erdball.
Das hat Helmut Schmidt schon 1975 gesagt. China hat er immer bewundert angesichts der Aufbauleistung des Landes, auch ohne die Anerkennung der Menschenrechte, die Schmidt immer als Idee des Westens bezeichnet hat. Und dieses autoritär regierte Ein-Parteien-China formuliert nun 43 Jahre später den eigenen Anspruch auf eine Führungsrolle in der Welt immer deutlicher. Auch der Parteinachwuchs geht immer souveräner mit der neuen Rolle um, wie Axel Dorloff in Peking erfahren hat.
Hier trinken Chinas künftige Spitzendiplomaten Cappuccino. Ein Studentencafé an der Renmin-Universität in Peking. Eine der besten Hochschulen des Landes. Li Xueli ist Masterstudentin am renommierten Institut für internationale Beziehungen. Sie sitzt auf einem Lederstuhl und bereitet ihre Präsentation für ein Seminar vor. Es geht um die chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Li ist 23 Jahre alt und studiert internationale Politik in einer Zeit, in der sich ihr Land China international neu aufstellt.
Mit der sich ändernden Weltlage ändert sich auch Chinas Rolle in der globalen Politik. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen braucht China eine stabile internationale Ordnung, wenn es sich weiter schnell entwickeln will. Zweitens gibt es viele globale Probleme wie Terrorismus, Energieknappheit oder Atomkonflikte, die nur gemeinsam gelöst werden können. Jedes Land muss seinen Beitrag leisten. Und insofern ist Chinas Handeln auch eine aktive Antwort auf die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft.
Wie Li Xueli sind viele chinesische Außenpolitiker und Diplomaten hier an der Renmin-Universität ausgebildet worden. Aber Li gehört zur ersten Generation der Elite-Studenten, die ein völlig neues außenpolitisches Selbstbewusstsein vermittelt bekommen. War Chinas Aufstieg jahrzehntelang vor allem wirtschaftlich geprägt, so formulieren Chinas Politiker zuletzt immer deutlicher auch einen globalen politischen Führungsanspruch. Die außenpolitische Zurückhaltung, ein jahrzehntelanges Credo der chinesischen Politik, sei Vergangenheit, sagt Masterstudentin Li.
Ich zweifle nicht daran, dass China immer wichtiger wird und seine nationale Stärke ausbaut. China erarbeitet sich Schritt für Schritt seine Stellung als globale Supermacht. Unsere politischen Führer erwähnen immer wieder, dass sich China ins Zentrum der Weltbühne bewege. Und ich glaube, das ist richtig.
Rückblick, der 19. Parteitag im Oktober in Peking. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping steigt zum mächtigsten Führer der Volksrepublik seit Staatsgründer und Revolutionsführer Mao Zedong auf. Seine Theorien und sein Name werden Teil der Parteiverfassung. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit beschreibt Präsident Xi seine politische Vision für die Volksrepublik.
Der Sozialismus chinesischer Prägung ist in eine neue Ära eingetreten. Ebenso das chinesische Volk, das in modernen Zeiten viel gelitten hat. Nun ist es erfolgreich, florierend und stark. Wir stehen vor einer großen Zukunft und der Wiedergeburt der großen chinesischen Nation.
Die Wiedergeburt der großen chinesischen Nation. Die pathetische Überschrift, die Chinas Präsident Xi Jinping für sein politisches Programm gewählt hat, ist eng mit dem globalen Aufstieg und den geostrategischen Ambitionen der Volksrepublik verbunden. Anders als seine Vorgänger übt sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht in außenpolitischer Bescheidenheit. Die chinesische Außenpolitik hat einen Richtungswechsel vollzogen, das beobachtet auch Paul Hähnle. Unter den US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama war er Regierungsberater und China-Experte im Nationalen Sicherheitsrat der USA. Die Debatten zur chinesischen Außenpolitik verliefen vor einigen Jahren noch ganz anders, erinnert sich Hähnle.
A lot of what we were talking about back then was this Chinese notion of Taoguangyanghui.
Wir haben damals viel über das chinesische Konzept Taoguangyanghui diskutiert, das Deng Xiaoping seinerzeit geprägt hat. Danach sollte China auf internationaler Bühne zurückhaltend agieren und sich auf die Entwicklungen im eigenen Land konzentrieren. Wir beobachten nun über Jahre, dass sich das dramatisch verändert hat. China möchte nicht mehr zurückhaltend sein. Zuletzt klar formuliert von Xi Jinping auf dem 19. Parteitag. In der Mao Zedong-Ära sei China aufgestanden, in der Deng Xiaoping-Ära sei China reich geworden. Und jetzt sei eine neue Ära angebrochen, in der China stark und mächtig werde. Nicht nur im nationalen Kontext, sondern auf internationaler Bühne.
China, einst ein mächtiges Kaiser- und Weltreich, soll an seinen angestammten Platz in der Weltgemeinschaft zurückkehren. So die Logik der politischen Führung des Landes. Lange Zeit hat die Volksrepublik gezögert, eine globale Führungsrolle zu übernehmen. Jetzt sieht man in Peking die Zeit dafür gekommen.
For China to continue to develop its own economy and to build the nation here at home.
Damit sich die chinesische Wirtschaft weiterentwickeln kann und das Land vorwärts kommt, reicht es nicht mehr, sich innerhalb seiner eigenen Grenzen zu bewegen. Es braucht einen politischen Ansatz mit globaler Perspektive. Auch damit der Handel mit anderen Nationen weiter wächst und China Energieressourcen aus dem Ausland bekommt. Und da sind wir dann beim Konzept der neuen Seidenstraße. China baut Straßen, Hochgeschwindigkeitszugstrecken und Häfen. Das ist natürlich gut für die Länder, in denen das passiert, aber es soll sich vor allem auch für China rechnen.
Die neue Seidenstraße ist das Lieblingsprojekt der chinesischen Führung. Sie ist Kern der geopolitischen Strategie Chinas und das größte globale Wirtschafts- und Investitionsprojekt seit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein riesiges neues Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China besingt die neue Seidenstraße gerne in höchsten Tönen. Lass uns zusammen auf der Seidenstraße gehen, so heißt es in diesem offiziellen Werbesong der chinesischen Regierung. Im Mai hatte Chinas Präsident Xi Jinping rund 30 Staats- und Regierungschefs und hunderte andere Politiker und Experten zum großen Seidenstraßengipfel nach Peking eingeladen. Eine gigantische Veranstaltung, um das Projekt politisch zu bewerben. Staats- und Parteichef Xi gerät in Schwärmen. Die neue Seidenstraße sei ein Projekt zum Wohle der ganzen Menschheit.
Wir sollten die neue Seidenstraße in eine Straße des Wohlstands verwandeln. Wir müssen auf Entwicklung setzen, um das Wachstumspotenzial der betroffenen Länder zu fördern, wirtschaftliche Integration und Zusammenarbeit zu erreichen und dann gemeinsam davon zu profitieren.
Chinas Argumentation gegenüber anderen Ländern ist dabei immer ähnlich. Wir können Infrastruktur finanzieren und bauen, die ihr unbedingt braucht. Mittlerweile ist von Investitionen von über 900 Milliarden US-Dollar die Rede. Kritiker befürchten, dass China mit dem Projekt Neue Seidenstraße vor allem seinen globalen Einfluss ausbauen will, indem es wirtschaftliche Abhängigkeiten schafft. Mega-Investitionen nach chinesischen Regeln und zum eigenen Vorteil. Der kritische Historiker und politische Kommentator aus Peking, Zhang Lifan, fürchtet eine Globalisierung chinesischer Prägung.
Das Projekt Neue Seidenstraße zielt darauf ab, die globale Ordnung stärker auf China zuzuschneiden. China will mit chinesischen Lösungen und chinesischen Weisheiten die Welt beglücken. Präsident Xi Jinping redet dabei von einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Diese Begrifflichkeiten zeigen doch Chinas Ziele.
China formuliert seine globalen Machtansprüche in einer Zeit der internationalen Konfusion. Europa scheint nicht nur aus chinesischer Sicht vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein und hat derzeit eigene Krisen und Streitigkeiten zu bewältigen. Die USA setzen unter Präsident Donald Trump bedeutend weniger auf internationale Kooperation und Multilateralismus. Die bisherige globale Führungsmacht Nummer 1 zieht sich aus der internationalen Politik ein Stück weit zurück, kündigt Freihandels- und auch Klimaschutzabkommen. Und inmitten dieser Entwicklungen bastelt China am eigenen internationalen Führungsanspruch.
Xi Jinping will nicht nur China führen, sondern er will die Welt führen. Und US-Präsident Donald Trump bietet ihm genau diese Möglichkeit. Einerseits haben wir Trump, der die Rolle der globalen Führungsmacht langsam aber sicher abgibt. Auf der anderen Seite Xi Jinping. Schon beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat er eine Rede gehalten, die deutlich gemacht hat, er möchte sich mit China an die Spitze der Globalisierung setzen.
Aber es bleibt weiter unklar, welche Globalisierung Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping genau meint. Ein zentraler Widerspruch: China bietet im eigenen Land ausländischen Unternehmen trotz vieler Lippenbekenntnisse keine fairen Wettbewerbsbedingungen. Das kritisiert auch Paul Hähnle von der Tsinghua-Universität in Peking.
China hat immer noch eine sehr geschlossene Wirtschaft. Ein ehemaliger Handelspolitiker der amerikanischen Regierung sagte kürzlich, wenn jedes Land der Welt seine Wirtschaft so abschotten würde wie China, dann wäre das globale Wirtschafts- und Finanzsystem längst zusammengebrochen.
China arbeitet sehr gezielt daran, seinen Einfluss in internationalen Organisationen auszubauen. Ob bei der Weltbank oder beim Internationalen Währungsfonds IWF oder in den Vereinten Nationen. Dort stellt China inzwischen eines der größten Blauhelmkontingente und torpediert zugleich den Widerstand gegen Menschenrechtsverletzungen. China hinterlasse auf dem internationalen Parkett Fragezeichen, sagt Außenpolitik-Experte Hähnle.
I do not yet see where China is exercising the kind of leadership I think that's needed.
Ich sehe noch nicht, dass China eine Führungsrolle in den multilateralen Institutionen so ausfüllt, wie es für die internationale Gemeinschaft nötig wäre. Und das ist genau die Frage. Welche Art von Führungsrolle strebt China denn an? Orientiert sich das lediglich am eigenen Interesse oder beginnt China dem internationalen Allgemeinwohl zu dienen? Werden wir die Volksrepublik in einer Führungsrolle erleben, in der das Land zum Beispiel internationale Koalitionen schmiedet, um den globalen Herausforderungen und Krisen zu begegnen? Ich bin mir nicht sicher, dass China für diese Art Führung schon bereit und willens ist.
I'm not sure China is ready. Or willing to exercise.
Denn viel des chinesischen Engagements ist getrieben von eigenen Wirtschaftsinteressen. Neben der neuen Seidenstraße lässt sich das auch am Beispiel Afrika beobachten. China geht es dort zum einen um die Sicherung von Rohstoffen, ob Öl aus Angola und Sudan oder ob Mineralien aus Simbabwe. Im Gegenzug bauen chinesische Firmen Infrastrukturprojekte, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Staudämme und Telekommunikation. Dass es die chinesischen Investoren mit Umweltstandards, Arbeitsbedingungen und Themen wie Korruption und Transparenz nicht so genau nehmen, gerät dabei in den Hintergrund. Chinas Botschaft, wirtschaftlicher Fortschritt sei das beste Mittel gegen Konflikte und Instabilität, trifft in vielen afrikanischen Ländern auf offene Ohren. Aber es geht noch weiter. China sieht das eigene autokratische und gleichzeitig wirtschaftlich dynamische System als mögliches Exportmodell für andere Länder. Besonders in Afrika kommt das an. Widerspruch an der aggressiven Politik und Einflussnahme Chinas gab es zuletzt aus Australien. Premierminister Malcolm Turnbull hatte angekündigt, Australien werde ausländische Einmischung in die Politik verbieten und in diesem Zusammenhang direkt China angesprochen. Vor allem im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Enthüllungen durch australische Medien und Geheimdienste. China ist nicht nur Australiens wichtigster Handelspartner, sondern buhlt um Einfluss in Politik, Medien und Universitäten. Anfang Dezember kündigte Turnbull an, politische Spenden aus dem Ausland zu verbieten. Für Experte Hähnle kein Einzelfall.
China in a number of different cases, especially with established countries,
China scheint in mehreren Fällen, besonders mit etablierten Demokratien, zu weit gegangen zu sein. Das führt in einigen Ländern zu einer Gegenreaktion. Nicht nur in Australien, sondern wir beobachten das auch in den USA, Großbritannien und woanders. China muss da aufpassen. Gerade in einer Zeit, in der die internationale Gemeinschaft beobachtet, welche Art von Führung China anstrebt, tauchen diese Probleme auf. Für China könnte das auf der internationalen Bühne kontraproduktiv sein.
Die Versuche Pekings, auch auf westliche Demokratien Einfluss zu nehmen, könnten mit Chinas Aufstieg zahlreicher werden. Auch Deutschland war zuletzt betroffen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte vor Infiltrationsversuchen chinesischer Geheimdienste gewarnt. Über soziale Netzwerke im Internet hätten chinesische Geheimdienste versucht, Kontakt zu möglichen Informanten in Deutschland aufzubauen. Chinas diplomatischer Nachwuchs im Studentencafé der Renmin-Universität sieht das alles entspannt. Die Masterstudentin Li Xueli hat sich eine warme Milch bestellt. Auf dem Schaum liegen ein paar Cornflakes. Mit ihrer Präsentation für das Seminar zu den chinesisch-amerikanischen Beziehungen ist sie fast fertig.
Andere Länder sollten optimistisch auf Chinas wachsenden Einfluss blicken und die Chancen sehen. China hat seinen Aufstieg immer mit einer friedlichen Politik verbunden. Es bedroht andere Länder nicht. Von uns werden keine militärischen Aktionen ausgehen. Das sind die Prinzipien der chinesischen Außenpolitik. China ist friedvoll. Wenn sich andere Länder konstruktiv beteiligen, entwickelt sich China besser und schneller. Und davon profitieren alle anderen. Nehmen wir die neue Seidenstraße. China finanziert öffentliche Güter für andere Länder.
China hat einen Masterplan. Und da der von ganz oben kommt, ist Kritik daran weder erwünscht noch erlaubt. Li Xueli studiert an einem sehr renommierten Institut für internationale Beziehungen. Sie ist 23 und schon seit Jahren Parteimitglied. Wenn nicht viel dazwischen kommt, wird sie ihren Weg machen, auch in der Außenpolitik.
Ich habe für meine künftige Karriere vor allem zwei Ziele. Und das sind Träume, die ich schon seit der Mittelschule habe. Ich würde entweder gerne im Außenministerium arbeiten und dort Chinas außenpolitische Interessen vertreten. Und so meinen Beitrag zur weltweiten chinesischen Diplomatie leisten. Oder eines Tages für China bei den Vereinten Nationen arbeiten.
Chinas Selbstbewusstsein wird weiter steigen. Li Xueli kennt ihr Land nur als Akteur der internationalen Politik, der immer mächtiger wird. Und das hat auch Auswirkungen auf den Westen. China führt die Systemdebatte selbstbewusster denn je. Ob die USA, Großbritannien oder die EU. Chinas Staatsmedien nutzen die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen dort immer öfter, um die Überlegenheit des eigenen Systems zu propagieren. Autokratie und Kontrolle, gepaart mit einer dynamischen, erfolgreichen Wirtschaft. China arbeitet konsequent am Projekt Weltmacht.
Das die Analyse von Axel Dorloff, unserem Korrespondenten in Peking. Er hat sich beschäftigt mit dem Strategiewechsel der Kommunistischen Partei Chinas. Ja, und soweit die erste Weltzeit im neuen Jahr. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören. Und haben Sie schon mal von Ohrid gehört? Das ist eine mazedonische Kleinstadt, die jetzt vom Lonely Planet als fünftschönstes Reiseziel der Welt ausgemacht wurde. Wir sind morgen da. Mithören können Sie im Podcast der Weltzeit.